Wir fahren fort mit unserer Predigtserie durch den ersten Petrusbrief. Und so lade ich euch ein, die Heilige Schrift gemeinsam mit mir aufzuschlagen zum ersten Petrusbrief, Kapitel 4. Erster Petrus, Kapitel 4. Wir lesen miteinander die Verse 7 bis 9. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort: Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Seid gastfrei gegeneinander, ohne Murren. Amen.
Amen.
Lass uns den Namen des Herrn anrufen im Gebet. O du großer und herrlicher Gott, wir haben uns versammelt, um dir die Ehre zu geben, und wir flehen, wir bitten dich herzlich, dass du uns auch jetzt belehrst und bestärkst, so zu leben, wie es dir gefällt. So lass dein Wort auch jetzt unseres Fußes leuchte und dein Licht auf unserem Weg sein. Das bitten wir dich. In Jesu Namen. Amen.
Amen.
Nehmt gerne Platz. Unser heutiger Abschnitt beginnt mit diesen eindringlichen und ernsten Worten, Vers 7. Es ist nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Diese Worte musst du verinnerlichen. Diese Worte musst du zu Herzen nehmen. Denn deine Sichtweise auf die Zukunft wird deine Lebensweise in der Gegenwart bestimmen. Oder um es anders auszudrücken, was du von morgen denkst, bestimmt, wie du heute lebst. Der Apostel Petrus sagt dir: Es ist nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Man könnte auch übersetzen, das Endziel, die Erfüllung aller Dinge ist nahe gekommen. Der Apostel Petrus sagte uns schon in Kapitel 1, dass wir uns in der Endzeit befinden. Erinnerst du dich? Kapitel 1, Vers 20. Da sagt Petrus: Christus ist zwar im Voraus, vor Grundlegung der Welt erkannt worden, aber am Ende der Zeiten wurde er offenbart, euretwillen. Petrus sagt uns, dass wir Christen uns am Ende der Zeiten befinden. Für Petrus war klar, mit dem Kommen Jesu, mit dem Kommen des Messias ist die letzte Zeit angebrochen. Das Erscheinen des Christus ist die finale Stufe in der Heilsgeschichte Gottes. Mit Christus ist das Ende aller Dinge nahe herbeigekommen. Jetzt ist die Endphase, die Schlussphase vor dem größten Tag, den Tag des jüngsten Gerichts. Oder wie Jakobus sagt in Jakobus Kapitel 5, Vers 9, siehe, der Richter steht schon vor der Tür. Er steht schon vor der Tür. Wir warten nur noch darauf, dass er die Tür, wann auch immer er es will, öffnet. Und er erscheint und all dem ein Ende bereitet. Und wir befinden uns in dieser Schlussphase der gesamten Menschheitsgeschichte. Wir leben in der Endzeit, denn nahe ist gekommen das Ende aller Dinge. Und er wird plötzlich die Tür öffnen. Wir lesen später in 2. Petrus Kapitel 3, es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. An dem werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen und die Elemente aber werden in Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr im Gericht erfunden werden. All die Dinge, all das, was die Menschen so aufgebaut haben, was sie so lieben, so schätzen, all das wird zu Ende gehen. Erinnert ihr euch noch vor ein paar Monaten? Ich denke, es war im April, als die ganze Welt bestürzt war, weil diese Notre-Dame-Kathedrale in Paris brannte. Es kommt der Tag, wo ausnahmslos alles im Feuer untergehen wird. Und alles, woran die Menschen sich jetzt noch so klammern, all die Dinge, die sie so schätzen, so lieben, wofür sie leben, all das wird untergehen. Und der Apostel Petrus möchte, dass du dir dessen bewusst bist, dass du diese Sichtweise hast. Denn deine Sichtweise auf die Zukunft wird deine Lebensweise in der Gegenwart bestimmen. Was lehrt dich der Apostel Petrus, wie du in Anbetracht der Tatsache, dass das Ende aller Dinge nahe ist, was lehrt er dich, wie du in Anbetracht dieser Tatsache leben solltest? Wie lebt man denn in der Endzeit, wenn man weiß, dass alles enden wird? Der Apostel Petrus gibt uns nun mehrere praktische Anweisungen, die du beherzigen solltest. Und wir schauen uns heute den ersten Teil davon an. Wie sollte man leben in der Endzeit? Wir wollen uns heute drei Anweisungen anschauen. Und die erste lautet: Seid besonnen und nüchtern zum Gebet. Vers 7. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Da nun das Ende aller Dinge bevorsteht, seid nun besonnen. Besonnen heißt wörtlich gesund sein im Denken, in der Gesinnung, in deinem Gemüt. Man könnte auch übersetzen, seid vernünftig oder seid selbstbeherrscht. Du kennst sicher die Begebenheit, wo Christus einen Besessenen, den Gerasener, heilt und viele Dämonen fahren aus ihm raus und er hatte völlig den Verstand verloren. Doch nachdem Jesus ihn befreite, lesen wir dann in Markus und in Lukas, er saß bekleidet und vernünftig zu den Füßen Jesu. Dieses Wort vernünftig ist genau das Wort, das Petrus hier gebraucht. Wie sollen wir in der Endzeit leben? Vernünftig. Mit anderen Worten, lebe dein Leben wohlüberlegt. Sei ein Mensch, der weise lebt, der sich nicht von seinen Lüsten und Begierden, von seinen Emotionen kontrollieren lässt und sich diktieren lässt, keinen klaren Verstand mehr zu haben, sondern lebe selbstbeherrscht und vernünftig. Führe dein Leben in Anbetracht der Tatsache, dass das jüngste Gericht bevorsteht, dass das Ende aller Dinge bevorsteht, lebe dein Leben klug und besonnen. Du kennst das Gleichnis von den 10 Jungfrauen in Matthäus Kapitel 25. Da waren 5 kluge und 5 törichte Jungfrauen. Was macht die klugen Jungfrauen aus? Dass sie sich Gedanken machen, dass sie ihren Bräutigam erwarten, dass sie vernünftig handeln, dass sie vorbereitet sind, dass sie eben nicht töricht sind. In dieser letzten Zeit, kurz vor dem Ende, ist die Versuchung, ja die Verführung groß. Verlier nicht den Verstand, lass dich nicht verrückt machen, lass dir nicht den Kopf verdrehen, lass dich nicht einlullen von dieser Welt. Achte auf dein Denken, dass du einen klaren Kopf bewahrst, dass dein Leben vernünftig geführt wird, in Anbetracht der Tatsache, dass einst alles enden wird und du Rechenschaft ablegen musst vor dem Gerichtsstuhl Gottes. In Lukas Kapitel 12 spricht Christus davon, dass er wiederkommen wird wie ein Dieb in der Nacht und dann heißt es dort, wenn aber jener Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr lässt sich Zeit mit dem Kommen und anfängt, die Knechte und Mägde zu schlagen und zu essen und zu trinken und sich zu berauschen. Jesus spricht hier von einem Knecht, der unvernünftig wird, der plötzlich unbesonnen lebt, der im Grunde seinen Verstand verloren hat und töricht handelt, so als ob der Herr nicht wiederkäme. Und dann heißt es, so wird der Herr jenes Knechtes kommen an einem Tag, an dem er es nicht erwartet und in einer Stunde, die er nicht weiß, und er wird ihn entzwei schneiden und ihm seinen Teil festsetzen bei den Ungläubigen. Der Richter steht vor der Tür, das Ende ist nahe gekommen, sei nicht töricht, sei besonnen, handle mit Bedacht, lebe die übrige Lebenszeit, die dir gegeben ist, wohl überlegt. Das heißt, lass nicht zu, dass die Dinge dieser Welt dich so einnehmen, dich so einlullen und ablenken, dass du es aus den Augen verlierst, dass das Ende nahe bevorsteht und dass Christus, der Richter, erscheinen wird. Der Apostel Johannes sagt in 1. Johannes Kapitel 2, liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches und die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und jetzt hör mal. Und die Welt vergeht und ihre Begierden. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Kinder, es ist die letzte Stunde. So sei nun vernünftig. Lebe für die Ewigkeit. Besonnen zu sein zeigt sich dann in deinem Betragen, in deinem Benehmen. Wisst ihr, bei dem Thema Endzeit geht es nämlich gar nicht um wilde Spekulation, sondern es geht um ein geordnetes Leben. Um ein besonnenes, vorbereitetes Leben. Sei bereit für das Ende. In Anbetracht der Tatsache, dass Christus kommt und allem ein Ende machen wird, lebe vernünftig, so dass du dein Leben nicht verschwendest und nicht verschandelst. Und darum ist es empfehlenswert, hin und wieder mal einen Friedhof zu besuchen, sich die Grabsteine anzuschauen, nachzudenken darüber, dass dein Leben begrenzt ist, dich neu zu besinnen, damit du eben besonnen lebst, damit du wohl überlegt lebst, vernünftig, im Blick darauf, dass das Ende kommt. Ein Christ ist jemand, der gelernt hat, vernünftig abzuwägen, was wichtiger, ja was gewichtiger ist, der zeitliche Genuss der Sünde oder die ewige Herrlichkeit beim Herrn. Oder wie Paulus sagt, der viel zu leiden hatte in Römer Kapitel 8, ich denke, das ist meine Gesinnung, das ist meine Einstellung, ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Paulus wägt ab, er ist besonnen, er handelt überlegt. Die gegenwärtigen Leiden auf die einen Seite der Waagschale, die zukünftige Herrlichkeit auf die andere Seite. Und darum verzweifelt Paulus nicht. Er lässt sich nicht verrückt machen. Er bleibt besonnen, ruhig und selbstbeherrscht, vernünftig. Er gibt sein Leben für diese kommende Herrlichkeit. Sag mir, bist du besonnen? Lebst du vernünftig in Anbetracht der Tatsache, dass das Ende aller Dinge bevorsteht? Triffst du vernünftige Entscheidungen? Lebst du ein besonnenes Leben? Weißt du, ob du einen klaren Kurs bewahrst, sieht man vor allem an einer Sache. Also ob du ausgerichtet bist auf die Ewigkeit oder dich einlullen und einnehmen lässt, ob du unbesonnen lebst, ja, das sieht man vor allem an einer Sache. Petrus sagt, seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Also nüchtern sein ist das Gegenteil von betrunken sein. Ist jemand betrunken, dann ist er kaum noch zu etwas in der Lage. Du aber sollst wachsam sein, geschärfte Sinne haben. Wozu denn? Petrus sagt uns zum Gebet, wörtlich zu dem Gebeten. Die Tatsache, dass das Ende aller Dinge bevorsteht, sollte darum nicht zum Fatalismus führen, sodass du deine Hände in den Schoß legst, sondern vielmehr dazu, dass du deine Hände erhebst zum Gebet. Wie sollst du leben in der Endzeit? Vor allem, sei stets nüchtern zum Gebet. Sei nicht schläfrig, nicht benommen, nicht benebelt. Lass dich von nichts abbringen vom Gebet, denn so vieles will dich davon abhalten und dich einnehmen. Und dich davon abbringen, dass du den Herrn nicht mehr um Hilfe anrufst im Gebet. Du aber musst nüchtern sein in diesen letzten Tagen zum Gebet, denn in dieser Zeit, ja, gerade diese Zeit, diese letzte, kannst du nicht überstehen, wenn du nicht Kraft aus der Höhe hast und Beistand. Du kannst das nicht durchstehen in deiner eigenen Kraft. Petrus weiß das nur zu gut. Es gab diesen Moment, wo er auf seine eigene Kraft vertraute. Jesus ist mit den Jüngern und auch mit Petrus im Garten Gethsemane und Jesus sagt zu ihnen, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist zwar ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Er ermahnt sie, wacht und betet, damit ihr nicht in Sünde fallt. Aber im Garten Gethsemane war Petrus nicht nüchtern zum Gebet, sondern er war benommen, er war schlaftrunken. Und Jesus kommt wieder. Er findet seine Jünger schlafend und er spricht zu Petrus. Also nicht eine Stunde konntet ihr mit mir wachen? Nicht eine einzige Stunde? Wie mögen sich diese Worte in Petrus Herz eingebrannt haben, so dass er jetzt alle ermahnt und sagt, seid nüchtern zum Gebet, tut nicht diesen Fehler, den ich getan habe. Manche von uns, wisst ihr, wir mögen sehr wach aussehen, so ganz ausgeschlafen, vielleicht zur Arbeit gehen und ganz topfit sein und fleißig unsere Arbeit tun, aber in Wirklichkeit sind wir betrunken und berauscht, denn wären wir klar im Kopf, dann würden wir beten. Aber wir sind einfach so aus dem Haus gerauscht, zu unserer Arbeit, setzen uns an unseren Schreibtisch und gehen unserer Arbeit nach. Unsere Sinne sind benebelt. Wir haben den Verstand verloren. Denn wenn wir nüchtern wären, dann würden wir beten. Dann würden wir die Hilfe des Herrn suchen, weil wir wissen, dass wir diesen Tag nicht durchstehen können, es sei denn, er steht uns bei. Und darum müssen wir wachen und beten, weil unser Fleisch schwach ist. Sag mir, bist du nüchtern zum Gebet? Oder bist du betäubt, schläfrig, müde, ermattet und träge, sodass du dieses Wichtige vernachlässigst, dein Gebet? Daran erkennt man, ob du das Ende aller Dinge erwartest, ob du eine kluge Jungfrau bist, die den Bräutigam erwartet. An deinem Gebetsleben wird man es sehen. Darum, wie sieht es aus? Bei dir persönlich, in deinen vier Wänden, in deinem Kämmerlein. Bist du nüchtern zu Gebeten? Einfach nicht nur ein Gebet beim Essen oder sowas. Nüchtern zu Gebeten? Ist dein Leben geprägt von Rufen zum Herrn, zum Flehen, dass er die Kraft schenkt in diesen letzten Tagen? Das Erste, was du hören sollst zum Thema Leben in der Endzeit ist, lebe ein Leben in Besonnenheit, das heißt in Selbstbeherrschung, in Vernunft. Ein Leben, das gekennzeichnet ist von Ordnung und das wird gekennzeichnet sein von Gebet. Weil du weißt, dass du das aus eigener Kraft nicht vermagst, ein besonnenes, vernünftiges Leben zu führen. Das Erste ist, seid besonnen, seid nüchtern zum Gebet. Das Zweite, wie wir leben sollen in dieser letzten Zeit, in der Endzeit ist, zweitens, seid liebevoll. Vers 8. Vor allen Dingen aber, habt untereinander eine anhaltende Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Petrus sagt vor allen Dingen, das heißt das Allerwichtigste, das, was die größte Bedeutung hat, ist dies. Habt untereinander eine anhaltende Liebe. Die Bruderliebe muss anhaltend sein. Wir haben uns schon mit diesem Wort anhaltend beschäftigt. Dieses Wort bedeutet ursprünglich so viel wie angespannt, also wie ein ausgestreckter Arm, der ganz angespannt ist. Die Liebe muss wie ein ausgestreckter Arm sein, der nicht loslässt, sondern der in Anspannung bleibt. Anders gesagt, wir sollen uns beständig ausstrecken zu unseren Brüdern und unseren Arm nicht zurückziehen. Wir lassen niemanden fallen. Wir halten aneinander fest mit den Schwächen und Macken und Fehlern der anderen. Der Arm ist ausgestreckt. Er bleibt angespannt. Und ihr Lieben, das ist keine entspannte Haltung. Das ist anstrengend. Das ist mühsam. Das ist schweißtreibend. Das ist Arbeit. Das ist kräftezehrend. Doch wahre Liebe wird anhaltend gelebt, unter den schwierigsten Umständen eben nicht aufzugeben, nicht loszulassen. So eine Liebe sollen wir untereinander haben in der Endzeit, wo doch die Liebe in vielen erkalten wird, wo die meisten doch nur sich selbst lieben. Ja, gerade in dieser Zeit müssen wir beharrlich Hingabe, mit Ausdauer Liebe füreinander haben. Hier erweist sich eben die Echtheit deiner Liebe. Jeder kann für eine kurze Zeit irgendwie Liebe und Zuneigung vortäuschen. Das habe ich oft genug gesehen in meinem Leben. Und du kennst das aus eigener Erfahrung. Aber echte Liebe hält auch in den schwierigsten Zeiten durch. Diese Liebe ist bereit, Zeit und Kraft und Nerven zu opfern, selbst wenn es ermüdend ist und selbst wenn man bereit ist, fast aufzugeben. Man liebt die Brüder anhaltend. Andere Christen zu lieben, sie anzunehmen, ihnen zu vergeben, sie zu tragen, sie zu stützen, ihnen zu dienen, sich selbst hinzugeben, trotz all dem Widerstand und all der Hindernisse und aller Probleme, die man hat im Zusammenleben miteinander. Das ist die Liebe, von der Petrus hier spricht. Es ist eine ernsthafte, entschiedene, durchhaltende Liebe. Warum ist es so schwierig, so eine anhaltende Liebe zu haben? Petrus erinnert uns an etwas. Ja, wegen der großen Menge von Sünden, die es auch bei uns gibt. Nochmal Vers 8. Vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Wenn an dir gesündigt wird, dann, ja weißt du, dann zieht man schnell seinen Arm wieder zurück und wird vielleicht eingeschnappt und beleidigt. Petrus lehrt uns, dass die Liebe die vielen Sünden überwinden soll. Petrus zitiert hier eigentlich frei aus Sprüche Kapitel 10, Vers 12. In Sprüche Kapitel 10, Vers 12 heißt es, Hass erregt Zänkereien, aber Liebe deckt alle Vergehen zu. Was heißt es also, dass die Liebe Sünde zudeckt? Nun, es ist das Gegenteil von dem, was hier zuvor gesagt wird, nämlich dass Hass Zänkereien erregt. Aber die Liebe deckt alle Vergehen zu. Denn Liebe, wie wir auch durch unseren Bruder Paul gehört haben und noch weiter hören, Liebe ist langmütig und geduldig. Sie ist nicht irgendwie auf Streit aus. Sie ist nicht feindlich, sie ist friedlich. Sie möchte gerne in Liebe die Vergehen der anderen zudecken. Wir wollen die Übertretungen zudecken. Was heißt das? Nun, das heißt in vielen Fällen, dass du die Schwächen und die Fehler anderer getrost auch übersehen kannst. In vielen Fällen. So lehrt es uns Sprüche Kapitel 19, Vers 11. Da heißt es, die Einsicht eines Mannes macht ihn langmütig, also geduldig. Und sein Ruhm ist es, an der Übertretung vorüberzugehen. Hast du das gehört? So manches unangebrachtes Kommentar oder jemand verspätet sich und jemand ist ungeschickt in seinem Verhalten und macht irgendetwas, was anstößig ist. Ziemlich häufig kann man solche Dinge einfach übersehen. Und man muss nicht nachtragend sein und man kann verzeihen. Aber Achtung, das bedeutet nicht, dass irgendwie auch gerade hier in unserer Gemeinde irgendwie jetzt dass die Vorstellung aufkommt, wir würden irgendwie Ehebruch und irgendwelche schlimmen Sünden einfach unter den Teppich kehren. Das ist nicht, was damit gemeint ist. Die Bibel lernt Gemeindezucht. Wenn dein Bruder sündigt gegen dich, dann geh hin und überführe ihn zwischen ihm und dir. Ja. Aber es gibt so viele Sünden, ihr Lieben, so viele Dinge, die aus Unreife resultieren, im Leben miteinander, gerade Ehepaare wissen es, wo man in Liebe Dinge zudeckt, wo man Dinge erduldet und erträgt und nicht für alles immer scharf zurechtweisen muss. Und es gibt Dinge, die sprichst du in Liebe an. Und das ist nicht das Gegenteil von Sünde zudecken. Du deckst nämlich diese Sünde auf, du sprichst sie an, um sie dann in Liebe wieder zuzudecken. Verstehst du, was ich sage? Du sprichst an und korrigierst und suchst Versöhnung und sprichst Vergebung zu. Hat Petrus nicht selbst diese Worte von Jesus gehört? In Matthäus Kapitel 18 lesen wir das. Da trat Petrus zu ihm und sprach, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Bis 7-mal? Und Jesus spricht zu ihm, ich sage dir, nicht bis 7-mal, sondern bis 70-mal 7-mal. Vergeben, versöhnen, Sünde zudecken, durch die Liebe. Ja, manche Christen sind, wir können sagen, irritierend oder in gewisser Weise sonderbar oder seltsam. Gefühlt ist es so, sie treten von einem Fettnäpfchen ins nächste und sie sind ungeschickt und sie bereiten hier und dort jemanden Sorgen und sie machen Ärger, aber sie gehören zur Familie Gottes, zu unserer Familie. Sie sind unsere Brüder, sie sind unsere Schwestern und darum decken wir ihre Schwächen und Fehler, ihre Macken und ihre Sünden zu, indem wir Dinge liebevoll ansprechen, aber dann auch vergeben und uns versöhnen. Und wir sind bereit, auch Enttäuschungen und Verletzungen und Missverständnisse zu verzeihen. Habe die Bereitschaft. Das Versagen deiner Geschwister und die Fehler zu ertragen. Werde nicht müde darin, sie beständig anhaltend zu lieben. So müssen wir leben in der Endzeit, wo die Liebe in vielen erkalten wird. Und wisst ihr, je kälter unsere Umgebung ist, desto enger müssen wir zusammenrücken. Je mehr Widerstand es gibt, desto mehr sollten wir zusammenhalten. Hast du schon einmal gesehen, wie das die Kaiserpinguine in der Antarktis machen, wie sie sich schützen vor der Kälte? Diese Überlebenskünstler, wie sie sich eng aneinander rücken und sich so aufwärmen. Wir müssen uns in der Endzeit schützen davor, dass wir geistlich erkalten, dass keiner von uns erfriert, sondern dass die Bruderliebe brennt, erhalten wird. Epheser Kapitel 4. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan samt aller Bosheit. Seid aber zueinander gütig und mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Die Welt hasst uns, das ist doch schon schwer genug. Darum, dann lasst uns doch einander nicht beißen und fressen, sondern die Gemeinde soll ein Ort des Friedens sein, wo man einander annimmt, wo man auch zur Ruhe kommen kann und nicht hinter jeder Ecke irgendeinen Angriff erwartet, sondern wo man weiß, Fehler werden einen verziehen. Sünde wird in Liebe aufgedeckt, ja, aber dann auch wieder bedeckt in der Liebe. Und darum sei kein Mensch, der irgendwie schnell beleidigt und eingeschnappt ist, der sich streitet und Entzweiungen und Parteiungen und Unfrieden fördert, sondern bedecke viele Sünden, viele, indem du so manches Fehlverhalten getrost übersehen kannst. Und wenn es zu viel ist, dann decke es in Liebe auf, aber dann bedecke es auch wieder, indem du dich versöhnst und vergibst und Frieden stiftest. Hab anhaltende Liebe. 1. Korinther Kapitel 13, die Liebe erträgt alles. Sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles, die Liebe vergeht niemals. Sag mir, wie sieht es bei dir aus? Heute, liebst du, streckst du dich aus? Wir wollen heute das Abendmahl miteinander feiern. Das heißt auch, dass nichts zwischen uns stehen sollte. Ziehst du deinen Arm zurück bei jemandem in unserer Mitte? Gibst du auf? Verlierst du die Nerven? Willst du nicht mehr lieben? Verachtest du vielleicht sogar einige Geschwister in deinem Herzen? Tu Buße. Denn in dieser letzten Zeit sollst du anhaltende Liebe haben. Nochmal Jakobus Kapitel 5, da heißt es, habt auch ihr Geduld, stärkt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Und jetzt hör einmal, seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet, denn siehe, der Richter steht vor der Tür. Wie sollen wir uns verhalten, wenn wir wissen, dass der Richter vor der Tür steht, dass die Ankunft des Herrn nahe bevorsteht? Wir sollen nicht übereinander seufzen. Seufzt du heute über jemanden, innerlich vielleicht? Hör auf damit. Hör auf damit. Der Richter steht vor der Tür. Das Ende aller Dinge ist nahe gekommen. Und darum liebe nun deine Geschwister anhaltend, mit ausgestrecktem Arm. Diene ihnen und gebe dich ihnen hin. Gib dich ihnen hin. Und nun noch drittens. Wie sollen wir leben in diesen letzten Tagen? Seid gastfrei ohne Murren. Vers 9. Seid gastfrei gegeneinander ohne Murren. Dieser Punkt gehört ja im Grunde zu dieser anhaltenden Liebe, denn Gastfreiheit ist praktisch gelebte anhaltende Liebe. Aber Petrus nennt es hier extra und gesondert, und so wollen wir es auch gesondert behandeln. Was meint er damit, gastfrei gegeneinander zu sein? Nun, viele verwechseln biblische Gastfreundschaft einfach mit Geselligkeit. Aber da gibt es einen gewaltigen Unterschied. Denn gesellige Gastfreundschaft erweisen auch die Gottlosen. Also auch sie laden irgendwelche Menschen ein, die sie gerne haben, um einen schönen, geselligen Abend mit ihnen zu verbringen. Aber das ist nicht, was die Bibel mit Gastfreiheit meint. Das Wort in der Bibel für Gastfreundschaft oder für Gastfreiheit, auch das, was hier benutzt wird, meint wörtlich Fremde lieben oder Fremdenfreundlichkeit. Petrus sagt hier nicht zu den Christen, ladet euch gegenseitig ein, um einen schönen Abend miteinander zu verbringen. Das sollte es sicher geben. Das ist sicher wichtig. Aber das ist hier nicht mit Gastfreiheit gemeint. Es ist viel, viel mehr. Biblische Gastfreundschaft bedeutet, dass man sein Haus öffnet für jemanden, der Not hat, weil es nötig ist. Bei biblischer Gastfreundschaft geht es darum, essentielle Not zu lindern, denn die Christen lebten in der Zerstreuung. Wir haben doch gelesen eingangs in 1. Petrus Kapitel 1, Petrus schreibt an die Christen in der Fremdlingschaft, die Fremdlinge in der Zerstreuung von Pontus und Galatien und Kappadokien und Asien und so weiter. Überall sind die Auserwählten Gottes verstreut und sie werden bedrängt. Und sie werden verfolgt und sie werden vertrieben und sie müssen fliehen. Denn wir leben in der letzten Zeit und wir müssen durch viel Bedrängnis eingehen in das Reich Gottes. Petrus ermahnt uns nun, dass wir uns umeinander kümmern sollen. Dass wir einander diese Fremdenliebe zeigen sollen. Wir sollen Christen aufnehmen. Es geht nicht einfach um einen Kurzbesuch zum Abendessen. Schön und gut, aber viel zu kurz gedacht. Es geht um Fremdenliebe, die Christen sich gegenseitig erweisen müssen. Das Haus und damit die Güter zu teilen. Also stell dir vor, ein Christ verliert alles, er erlebt den Raub seiner Güter und sein Haus wird niedergebrannt und er steht da ohne irgendetwas. Wo soll man hin? Nun, das ist entscheidend, dass ihr euch umeinander kümmert und Fürsorge zeigt. Es geht darum, Menschen in der Not, die keine Unterkunft haben, zu versorgen. Und das schließt auch Christen ein, die vielleicht auf Durchreise sind, die Missionare sind, dass sie versorgt werden. Römer Kapitel 12, Vers 3, an den Bedürfnissen der Heiligen nehmt teil, nach Gastfreundschaft trachtet. An den Bedürfnissen der Heiligen nehmt teil, nach Gastfreundschaft trachtet. Es geht also um Bedürfnisse der Heiligen, um Menschen, die wirklich etwas brauchen. Trachtet danach. Hebräer Kapitel 13, Vers 2. Die Gastfreundschaft vergesst nicht, denn dadurch haben einige, ohne es zu wissen, Engel beherbergt. Ja, eben weil man Menschen aufnimmt, die man gar nicht kennt. Ja, es ist mehr als das. Ich lade dich zum Essen ein und du lädst mich wieder ein. Alles schön und gut. Petrus spricht hier davon, Menschen aufzunehmen, die es bitter nötig haben. Dann verstehen wir auch, warum Petrus noch hinzufügt, dass wir gastfrei sein sollen, ohne zu murren. Kennst du dieses Sprichwort? Gäste und Fische haben eins gemeinsam. Nach 3 Tagen beginnen sie zu stinken. Das meint, nach einigen Tagen möchte man seine Privatsphäre wieder zurück. Da fängt man an zu seufzen und zu klagen und zu meckern und sich zu beschweren und man will wieder alleine sein und jetzt könnt ihr auch mal langsam gehen. Petrus sagt, wir sollen gastfrei sein, ohne zu murren, ohne uns zu beklagen, ohne uns zu beschweren. Das heißt, lieben mit ausgestrecktem Arm. Fremde Christen mit offenen Herzen bereitwillig willkommen heißen und auch über eine längere Zeit, so lange wie sie es nötig haben, sie aufzunehmen wie Christus selbst. In den Zeiten der Verfolgung ist das entscheidend. In diesen letzten Tagen ist es entscheidend, dass wir uns aufeinander verlassen können. Ja, und wenn das in Wirklichkeit unsere heilige Verpflichtung ist, dass wir Menschen sogar in unser Haus aufnehmen, wie viel mehr dürften wir es dann nicht wagen zu murren, wenn wir mal Gäste haben für ein paar Stunden. Die Frage ist in der Endzeit, bist du bereit, Opfer zu bringen, ohne dich zu beklagen? Denn das Ende aller Dinge steht bevor. Auch das Haus, das du dir so schön eingerichtet hast, mit all deiner Dekoration, wird in Feuer aufgehen. Bist du bereit, das, was du jetzt hast, zu teilen für die, die es brauchen? Jesus sagt, wer euch aufnimmt, nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wer einen Propheten aufnimmt, in eines Propheten Namen, wird eines Propheten Lohn empfangen. Und wer einen Gerechten aufnimmt, in eines Gerechten Namen, wird eines Gerechten Lohn empfangen. Und wenn jemand einen dieser Geringen nur einen Becher kalten Wassers zu trinken gibt, in eines Jüngers Namen, wahrlich, ich sage euch, er wird sein Lohn gewiss nicht verlieren. Der Apostel Petrus lehrt uns also, wie wir leben sollen in der Endzeit. Es geht nicht um wilde Spekulation. Es geht um ein geordnetes Leben. um ein heiliges, nützliches, liebevolles Leben. Wir sollen besonnen sein, vernünftig, unser Leben nicht verschwenden und nicht verschandeln, sondern wohlbedacht ein Leben führen, das auf die Ewigkeit ausgerichtet ist. Und gerade dazu ist es nötig, dass du im Gebet verharrst, denn aus eigener Kraft wirst du es unmöglich schaffen. Und in der Endzeit wollen wir einander beistehen, einander anhaltend lieben, einander vergeben, viele Sünden mit der Liebe bedecken und dann auch bereit sein, füreinander zu sorgen und das Haus zu öffnen und denen beizustehen, die es nötig haben. Und nun, lass mich damit schließen, indem ich sage, nachdem wir all das nun gehört haben, lasst uns auf Christus schauen. Denn er hat wahrlich sein Leben nicht verschwendet. Er gab sich hin. Er hat uns wahrhaftig geliebt. Anhaltend, ja mit ausgestreckten Arm am Kreuz, als er ans Kreuz genagelt wurde. Er wich nicht zurück. Er zog seine Arme nicht wieder zu sich. Er gab sich hin für uns, um eine Menge von Sünden zu bedecken mit seinem Blut. Und um sein Haus in alle Ewigkeit für uns zu öffnen, damit wir in Ewigkeit sind, wo er ist. Und er murrt nicht, sondern er heißt uns willkommen. In alle Ewigkeit dürfen wir bei ihm sein. Dazu dient das Abendmahl, dass wir uns daran erinnern, dass wir an seinen Tisch kommen und er uns aufnimmt und er uns geliebt hat. Und um uns daran zu erinnern, dass wir darum einander lieben und uns füreinander hingeben. Möge der Herr uns stärken in dieser letzten Zeit durch seine Gnade. Komm, Herr Jesus, komme bald. Amen.